Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Anne-Kathrin Zopf und gesprochen von Kai-Uwe Wojcak.
Ich begrüße Sie zu unserer Sendereihe Durch die Bibel, die uns zurzeit durch das letzte Buch des Alten Testaments führt, also durch das Buch des Propheten Malachi. Mittlerweile sind wir am Ende des zweiten Kapitels angelangt und bisher hat Malachi noch nicht viel Gutes und Mutmachendes an die Israeliten weitergegeben. Vielmehr kritisiert er, dass sie es mit ihren Gottesdiensten nicht ernst meinen und in ihrem täglichen Leben ist auch einiges nicht in Ordnung. Malachi versucht seinen Leuten klarzumachen, dass Gott ihre halbherzigen Versuche, ihn zufriedenzustellen, satt hat. Wenn sie sich nicht ändern, wird Gott eingreifen. In der letzten Sendung haben wir im Buch des Propheten Malachi das Ende von Kapitel 2 erreicht. Vers 17, der letzte Vers, bildet zugleich den Übergang zum nächsten Kapitel. Deshalb möchte ich ihn noch einmal vorlesen und noch etwas näher darauf eingehen. Dort heißt es: Ihr macht den Herrn unwillig durch euer Reden. Ihr aber sprecht: Womit machen wir ihn unwillig? Dadurch, dass ihr sprecht: Wer Böses tut, der gefällt dem Herrn, und an solchen hat er Freude. Oder: Wo ist der Gott, der da straft? Die Israeliten wundern sich, dass Gott ihre Gottesdienste nicht gut findet, besonders weil sie sich so viel Mühe damit geben. Aber Malachi sagt ihnen auch, warum Gott von diesen Gottesdiensten nichts hält. Und wieder liegt es daran, wie die Menschen leben. Sie tun Böses, und weil Gott sie dafür nicht sofort bestraft, kommen sie auf die verrückte Idee, dass Gott ihr Tun vielleicht sogar gut finden könnte. Also schlussfolgern sie: Gott ist auch nicht besser als sie selbst. Ja, er ist genauso böse und hat einen bösen Charakter. Damit jedoch betreiben sie im Grunde Rufmord. Sie unterstellen Gott etwas Falsches und verleumden ihn. So etwas gab und gibt es übrigens zu allen Zeiten. Immer gibt es Menschen, die meinen, sie könnten mit dem Bösen bei Gott durchkommen. Und dazu kommen dann auch noch fromme Menschen, die sagen: Andere Leute sind richtig böse, aber es geht ihnen gut. Sie haben keine solchen Probleme, wie ich sie habe. Trotzdem versuche ich, Gott zu gehorchen und ihm zu dienen. Warum nur lässt Gott solche Ungerechtigkeiten zu? Diese Frage haben sich die Autoren mancher Psalmen in der Bibel auch schon gestellt. Asaf zum Beispiel sah, dass Leute um ihn herum Böses taten und dass ihnen nichts passierte. Ihnen war es völlig egal, was Gott wollte. Dennoch ging es ihnen scheinbar gut. Was für eine Anfechtung für Asaf. In Psalm 73 schreibt er: Ich aber wäre fast gestrauchelt mit meinen Füßen. Mein Tritt wäre beinahe geglitten. Denn ich ereiferte mich über die Ruhmredigen, als ich sah, dass es den Gottlosen so gut ging. Er sah sich um und stellte fest, die Betrüger werden immer noch reicher und die Armen immer noch ärmer. Die armen, aber ehrlichen Leute, die Gott von ganzem Herzen lieben, haben scheinbar nichts davon, dass sie ehrlich und fromm sind. Kein Wunder, dass manche dann sagen: Ist doch egal, wie ich lebe. Wenn es mir nichts bringt, ehrlich zu sein, dann lasse ich das. Gott fragt ja sowieso nicht danach. Dasselbe sagten die Leute zur Zeit Malachis auch. Aber diese Haltung bringt ganz schnell eine neue, schädliche Moral mit sich. Wenn Menschen das Gefühl haben, dass Gott kein Problem mit dem Bösen hat, dann nennen sie Böses bald gut und Gutes böse. Sie denken, es zahlt sich aus, Böses zu tun. Ich fürchte, viele Menschen denken heute ganz ähnlich. Sie meinen zum Beispiel, Betrug zahlt sich aus. Deshalb sind sie nur so ehrlich wie unbedingt nötig. Sie geben in der Steuererklärung nur das an, was das Finanzamt ohnehin schon weiß. Eine solche Haltung jedoch gehört zu den großen Problemen unserer Zeit. Und natürlich fragt sich so mancher zu Recht, warum tut Gott denn nichts dagegen? Der Psalmist Asaf, den ich vorhin gerade zitiert habe, hat sich das auch gefragt, und er hat keine Antwort gefunden, bis er mit seinen Fragen zu Gott ging. In Psalm 73, ab Vers 16, berichtet er: Ich sah nach, ob ich's begreifen könnte, aber es war mir zu schwer, bis ich ging in das Heiligtum Gottes und merkte auf ihr Ende. Gemeint ist das Ende jener Menschen, die gottlos handeln und denen es trotzdem gut geht. Asaf hatte zunächst nur das gesehen, was im Moment zu sehen war. Aber dann blickte er voraus in die Zukunft und er fragte sich, wo werden diese Leute die Ewigkeit verbringen? Ja, sie haben damals ihre Entscheidung für die Ewigkeit getroffen. Und was ist mit den gottlosen Menschen von heute? Sie können so viel Geld anhäufen, wie sie wollen. Sie können sich für neue Moralvorstellungen und für neue Werte einsetzen. Aber irgendwann werden sie vor dem Richter stehen und sich verantworten müssen. Daher sollten wir sehr vorsichtig sein, wenn wir Gott vorwerfen, dass er scheinbar in unserer heutigen Zeit nichts tut. Gott tut etwas gegen das Böse, aber zu seiner Zeit. Während meines Studiums nahm ich einmal bei einer Fahrt mit einem Freund einen Anhalter mit. Dieser Mann stank fürchterlich nach Alkohol. Er roch wie eine ganze Destillerie. Er entschuldigte sich und sagte: Ich weiß schon, ich sollte eigentlich nicht so viel trinken. Wir erzählten ihm von Jesus. Und dann sagte mein Freund etwas, was mich damals sprachlos machte. Er sagte zu diesem Mann: Wir verurteilen dich nicht dafür, dass du dich betrinkst. Du bist ein verlorener Mann. Du bist auf dem Weg in die Hölle. Ist doch klar, dass du aus diesem Leben noch alles rausholen willst, was irgendwie geht. Denn in der Hölle gibt es keinen Alkohol. Also mach nur weiter so und lass es richtig krachen. Aber vergiss nicht, du bist unterwegs in die Ewigkeit. Hast du schon einmal darüber nachgedacht, was nach dem Tod kommt? Liebe Hörer, wenn jemand die Bibel kennt, egal ob gläubig oder nicht, dann weiß dieser Mensch, dass er ein Sünder ist und dass Gott gerecht ist. Wir dürfen aber nicht erwarten, dass der gerechte Gott das Gericht immer auf der Stelle, also sofort ausübt. Als Kind lebte ich in einer Gegend, in der viele Leute in ihren Gärten Wassermelonen angebaut haben. Andere Kinder und ich haben uns ganz gern mal die eine oder andere geklaut. Wobei ich jedes Mal entsetzlich Angst hatte. Ich dachte, gleich würde ein Blitz vom Himmel kommen und mich töten. Aber trotzdem klaute ich Melonen, obwohl ich wusste, dass das Diebstahl war. Daran sieht man, wie trotzig das menschliche Herz ist, und das schon bei Kindern. Gott schickt nicht unbedingt sofort einen Blitz vom Himmel, auch wenn er das natürlich könnte. Er richtet nicht immer sofort. Deshalb denken viele, Gott richtet überhaupt nicht. Im Buch des Predigers Salomo heißt es in Kapitel 8: Weil das Urteil über böses Tun nicht sogleich ergeht, wird das Herz der Menschen voll Begier, Böses zu tun. Ja, wenn der Mensch einmal mit einer bösen Tat davonkommt, dann meint er bald, dass er einfach so weitermachen kann. Die Leute zur Zeit Maleachis fragten: Wo ist denn der Gott, der richtet? Man könnte auch sagen: Wo ist der Gott des Rechts? Oder: Wo ist der Gott des Gesetzes? Einerseits fragen sich das jene Menschen, die an der Ungerechtigkeit der Welt verzweifeln. Sie fragen: Wo ist denn der Gott, der das Böse bestraft? Warum tut er nichts? Warum greift er nicht ein? Das war auch die Frage des Psalmisten Asaf. Und er fand die Antwort bei Gott, und zwar im Blick auf die Ewigkeit. Die Israeliten zur Zeit Maleachis fragten allerdings mit einer anderen, einer trotzigen, einer unverschämten Herzenshaltung: Wo ist denn der Gott, von dem ihr redet? Es passiert doch nichts. Das Gesetz, das sind doch nur Worte. Keiner kümmert sich darum, also können wir doch tun, was wir wollen. Nicht einmal Gott kümmert sich um sein eigenes Gesetz. Oder doch? Warum greift er dann nicht ein? Es gab also schon damals Menschen, die meinten, Gott gäbe es gar nicht. Das ist keine neue Erscheinung, es gab sie sogar im Volk Israel. Ein Teil der Israeliten fragten sich also, wo ist der Gott, der da straft? Die Antwort gibt Gott im folgenden Kapitel 3. Dort heißt es im ersten Vers: Siehe, ich will meinen Boten senden, der vor mir her den Weg bereiten soll. Und bald wird kommen zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht. Und der Engel des Bundes, den ihr begehrt, siehe, er kommt, spricht der Herr Zebaoth. In nur einem Vers lesen wir hier gleich von zwei Boten. Der erste Bote ist der, der den Weg des Herrn vorbereiten soll. Diese Prophetie hat sich in Johannes dem Täufer erfüllt. Er war der Bote, der den Weg für Jesus vorbereitete. Die Prophetie des Wegbereiters wird in allen vier Evangelien zitiert. Alle Evangelisten sehen sie in Johannes dem Täufer erfüllt. Schauen wir uns die Stellen in den Evangelien einmal an. Die erste finden wir im Matthäusevangelium Kapitel 11. Dort spricht Jesus über Johannes den Täufer: Was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Wolltet ihr einen Propheten sehen? Ja, ich sage euch, er ist mehr als ein Prophet. Dieser ist es, von dem geschrieben steht, nämlich im Buch Malachi: Siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg vor dir bereiten soll. Und gleich am Anfang des Markus-Evangeliums lesen wir, wie geschrieben steht im Propheten Jesaja: Siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg bereiten soll. Weiter heißt es in Lukas 7, Vers 27 von Johannes dem Täufer: Er ist es, von dem geschrieben steht, nämlich bei Malachi: Siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg vor dir bereiten soll. Und Johannes schließlich schreibt im ersten Kapitel, in Vers 23, er sprach: Ich bin eine Stimme eines Predigers in der Wüste, ebnet den Weg des Herrn, wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Das ist zwar ein Zitat aus dem Propheten Jesaja, aber die Wortwahl ist sehr ähnlich. Malachi hat also am Anfang von Kapitel 3 von Johannes dem Täufer gesprochen. Johannes der Täufer ist der Bote, der den Weg bereitet. Weiter heißt es bei Malachi: Und bald wird kommen zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht. Der Herr, den ihr sucht, das ist der Herr Jesus Christus, der fleischgewordene Gott. Er wurde schon lange mit Sehnsucht erwartet. Nach Malachi dauerte es noch einmal rund 400 Jahre, bis Jesus endlich kam. In unserem Bibelvers heißt es, er wird bald zu seinem Tempel kommen. Aber dieses Wörtchen bald bedeutet nicht, dass das in allernächster Zeit geschieht. Es bedeutet lediglich, dass es plötzlich, unversehens und dann auch überraschend schnell passieren wird. Man könnte diesen Teil des Bibelverses auch folgendermaßen übersetzen: Er kommt plötzlich zu seinem Tempel. Im Rückblick können wir heute sagen, die Menschen haben ihn lange sehnsüchtig erwartet, und dann war er plötzlich da. Genauso wird es auch sein, wenn Jesus eines Tages wiederkommt. Das wird dann so schnell gehen, dass man die Entscheidung für Gott nicht aufschieben sollte. Es gibt ja Leute, die denken, na, wenn Jesus wiederkommt, dann werde ich noch schnell Christ und dann ist alles in Butter. Doch das ist ein gefährliches Spiel, denn dann wird es womöglich zu spät sein. Es wird alles sehr schnell gehen und nur Gott selbst kennt den Zeitpunkt. Liebe Hörerin, lieber Hörer, wenn Sie Jesus jetzt noch nicht in Ihr Herz aufgenommen haben, dann warten Sie nicht zu lange, denn es gibt ein zu spät. Schon Malachi sprach davon, dass der Herr plötzlich kommt. Wie gesagt, der Gott, der zu seinem Tempel kommt, das war Jesus bei seinem ersten Kommen. Weiter heißt es im ersten Vers von Kapitel 3: Und der Engel des Bundes, den ihr begehrt, siehe, er kommt, spricht der Herr Zebaoth. Dieser Bote des Bundes wird in den Evangelien nirgends erwähnt. Der Grund ist offensichtlich. Der Bote des Bundes ist ebenfalls Jesus selbst. Aber diese Ankündigung hat nichts mit seinem ersten Kommen zu tun. Hier geht es nicht darum, dass er in Gnade kommt und als Retter. Nein, hier geht es darum, dass er als Richter kommt. Er kommt als derjenige, der sein Reich sichtbar aufbauen wird. Er kommt und macht allem Widerstand gegen ihn ein Ende. Als Jesus vor 2000 Jahren auf der Erde war, fragte er sogar einmal, »Wer hat mich zum Richter oder Erbschlichter über euch gesetzt?« Damals kam er also nicht, um zu richten, sondern das erste Mal kam er, um zu retten. Er brachte uns seine Gnade und nicht das Gericht. Er kam als Retter, nicht als Richter. Das ist also Gottes Antwort an das Volk Israel. Gott wird ihnen erst den Wegbereiter senden und dann den Retter. Denn Gott ist gnädig und will retten. Aber das ist noch nicht das Ende. Er kommt wieder als der Bote des Bundes. Das heißt, er kommt wieder, um Gerechtigkeit und Gericht auf die Erde zu bringen. Wenn mich jemand davon überzeugen würde, dass Gott Sünde nicht richtet und dass er die ganze Ungerechtigkeit von heute ungestraft zulässt, dann würde ich mich von Gott abwenden. Ich würde ihm den Rücken zukehren, das muss ich ganz offen sagen. Aber Gott hat uns sehr deutlich gesagt, dass er die Menschen richten wird. Liebe Hörer, vielleicht wollen Sie Gott ja nicht als Ihren Retter haben, aber er wird Ihr Richter sein, ob Ihnen das gefällt oder nicht. Jesus hat gesagt, denn der Vater richtet niemand, sondern hat alles Gericht dem Sohn übergeben. Und in der Offenbarung lesen wir von einem großen weißen Thron, auf dem der Richter sitzen wird. Alle, die verloren gehen, müssen vor diesen Richter treten. Reiche und Arme, Angesehene und Verachtete, Menschen aus allen Gesellschaftsschichten. Egal, wer sie sind, liebe Hörer, Gott lässt die Sünde nicht ungestraft. Bei niemandem. Wenn in unserem Bibelvers der Bote des Bundes erwähnt wird, dann ist es außerdem wichtig zu wissen, um welchen Bund es geht. Viele denken, es geht hier um den neuen Bund, von dem im Neuen Testament die Rede ist. Aber hier geht es nicht um das erste Kommen Christi. Hier geht es vielmehr um den Bund, den Gott mit dem Volk Israel geschlossen hatte. Von diesem Bund ist an mehreren Stellen in der Schrift die Rede. Zum Beispiel im dritten Buch Mose, Kapitel 26. Dort lesen wir, »Und ich will mich zu euch wenden und will euch fruchtbar machen und euch mehren und will meinen Bund mit euch halten. Und ihr werdet noch von dem Vorjährigen essen und, wenn das Neue kommt, das Vorjährige wegtun müssen. Ich will meine Wohnung unter euch haben und will euch nicht verwerfen. Und ich will unter euch wandeln und will euer Gott sein.« Und ihr sollt mein Volk sein, denn ich bin der Herr, euer Gott, der euch aus Ägyptenland geführt hat, damit ihr nicht ihre Knechte bleibt, und habe euer Joch zerbrochen und habe euch aufrecht einhergehen lassen. Das ist der Bund, den Gott mit den Israeliten geschlossen hat. Davon lesen wir natürlich auch im fünften Buch Mose. Denn das fünfte Buch Mose ist eine Bekräftigung des Gesetzes, das Gott Mose gegeben hat. Darin findet sich auch die Erfahrung wieder, die das Volk Israel mit dem Gesetz während der 40 Jahre in der Wüste gemacht hat. In Kapitel 4, Vers 23 heißt es, »So hütet euch nun, dass ihr den Bund des Herrn, eures Gottes, nicht vergesst, den er mit euch geschlossen hat, und nicht ein Bildnis macht von irgendeiner Gestalt, wie es der Herr, dein Gott, geboten hat.« Das ist die Ermahnung von Mose, der nicht mit dem Volk Israel in das verheißene Land einziehen durfte. Aber zur Zeit Maleachis hatte Israel dieses Gebot schon oft übertreten. Die Israeliten hatten sogar andere Götter angebetet. Deshalb sagt Maleachi, dass eines Tages der Bote des Bundes kommt und den Bund wieder in Ordnung bringt. Gott wird bei seinem Volk wohnen, und deshalb geht es in den nächsten Versen von Maleachi 3 auch um die Reinigung des Volkes. Gott wird erst bei seinem Volk wohnen, wenn er es gereinigt hat. Eine Parallele dazu finden wir sehr früh in der Bibel. Im zweiten Buch Mose, Kapitel 29, werden Aaron und seine Söhne als Priester eingesetzt. Und zum Abschluss des langen Einsetzungsrituals heißt es, »Ich will die Stiftshütte und den Altar heiligen und Aaron und seine Söhne heiligen, dass sie meine Priester seien. Und ich will unter den Israeliten wohnen und ihr Gott sein.« Gott heiligt das Zelt der Anbetung, also die Stiftshütte und alle Geräte. Er heiligt die Priester, die für das ganze Volk opfern und beten. Und dann verspricht er, dass er mitten im Volk Israel wohnen wird. Ohne Heiligung und Reinigung ist das jedoch nicht möglich. Das gilt im Prinzip auch für unseren Dienst als Christen heute. Wenn wir uns nicht von Gott reinigen lassen, wird er nicht bei uns sein und unseren Dienst segnen. Wenn wir uns die Schuld nicht vergeben lassen, sind wir nicht rein. Und wenn wir in unserer Schuld bleiben und sie nicht lassen wollen, dann sind wir nicht heilig. Wir müssen uns von Gott reinigen lassen, damit er mit seinem Segen bei uns ist. Im Buch Maleachi, am Anfang von Kapitel 3, ist in einem einzigen Vers dreimal vom Kommen die Rede. Zuerst kommt der Bote, der den Weg bereitet. Aus dem Neuen Testament wissen wir, dass Johannes der Täufer dieser Bote war. Dann kommt der sehnsüchtig erwartete Herr plötzlich zu seinem Tempel. Das ist Jesus, denn Jesus wurde schon bald nach der Auferstehung als Herr angebetet. Er kam in sein Volk zu seinem Tempel. Er brachte ihnen Gottes Gnade. Damit bietet er die Reinigung an, die Vergebung der Sünden. Als drittes kommt der Bote des Bundes. Das ist derjenige, der Gerechtigkeit herstellt und den Bund in Ordnung bringt. Auch das ist Jesus, wenn er als Richter eines Tages wiederkommt. Der fleischgewordene Gott, Jesus Christus, ist auch der Bote des Bundes des Alten Testaments. Mit seinem Gericht wird er Recht und Gerechtigkeit auf der Erde wiederherstellen. In unserem Bibeltext geht es jetzt weiter mit Vers 2. Wer wird aber den Tag seines Kommens ertragen können, und wer wird bestehen, wenn er erscheint? Denn er ist wie das Feuer eines Schmelzers und wie die Lauge der Wäscher. Hier sieht Maleachi schon das zweite Kommen Jesu voraus. Vielleicht haben sich manche gewünscht, dass dieser Bote des Bundes schon recht bald kommt. Doch da muss Maleachi sinngemäß sagen, wenn er kommt, wird das anders sein, als ihr denkt. Wenn er kommt, wird das unerträglich sein. Deshalb heißt es hier in Vers 2, wer wird aber den Tag seines Kommens ertragen können? Als Jesus Mensch wurde, war das nicht unerträglich. Also spricht Maleachi an dieser Stelle vom zweiten Kommen Jesu. Er spricht davon, dass Jesus als Richter auf die Erde kommt. Weiter heißt es, und wer wird bestehen, wenn er erscheint? Denn er ist wie das Feuer eines Schmelzers. Wenn Erz geschmolzen und geläutert wird, dann braucht es dafür ein sehr heißes Feuer. Wenn das Metall geschmolzen ist, kann die Schlacke abgeschöpft werden. Was zurückbleibt, ist reines Metall. Zinn, Gold, Silber oder was auch immer im Gestein verborgen war. Das Gericht wird so unerträglich sein wie ein sehr heißes Feuer. Im letzten Vergleich für das Kommen Jesu ist von einer Waschlauge die Rede. Die Lauge der Wäscher, sagt Maleachi. Jesus wird alles reinigen. Er wird eine große Waschaktion durchführen. Aber er wird nicht mit hautschonendem Waschmittel waschen. Das wird eher eine hochkonzentrierte Lauge sein. Also eine unangenehme, vielleicht sogar schmerzhafte Angelegenheit. Jesus wird sehr gründlich reinigen, denn er wird keine Verschmutzungen mehr zulassen. Diese Lauge wird alles reinigen, was irgendwie noch unrein ist. Weiter geht es in unserem Bibeltext mit den Versen 3 und 4. Er wird sitzen und schmelzen und das Silber reinigen. Er wird die Söhne Levi reinigen und läutern wie Gold und Silber. Dann werden sie dem Herrn Opfer bringen in Gerechtigkeit, und es wird dem Herrn wohlgefallen das Opfer Judas und Jerusalems wie vormals und vor langen Jahren. Hier ist von zwei verschiedenen Prozessen die Rede. Er wird sitzen und schmelzen und das Silber reinigen. Das Schmelzen und das Reinigen sind hier zwei verschiedene Dinge. Bei der Reinigung geht es um das Waschen und nicht um eine Reinigung durch die Hitze des Feuers. Das Schmelzen aber ist mit heißem Feuer verbunden. Es ist ein Bild dafür, dass Menschen auf die Probe gestellt werden. Feuer ist oft ein Bild für Not und Leid. Das Leid ist ein Weg Gottes, um uns zu heiligen und uns zu prüfen. Malachi sagt, dass Gott die Söhne Levi reinigen und läutern wird wie Gold und Silber. Mit den Söhnen Levi sind die Priester gemeint. Was für eine verkehrte Welt! Die Priester sollen doch normalerweise für die Einhaltung der Reinheitsgebote sorgen. Sie sollen andere heiligen und reinigen. Aber nun müssen sie selbst erneut geheiligt werden. An dieser Stelle geschieht das wohl für einen besonderen Zweck. Es kann nur damit zu tun haben, dass Gott einen neuen Bund gestiftet hat. Und Gott selbst will die Priester reinigen, damit sie für den neuen Bund gereinigt und geheiligt sind. Dann werden sie auch in dem neuen Bund Gott dienen. Malachi drückt das so aus. Dann werden sie dem Herrn Opfer bringen in Gerechtigkeit. Die Priester werden dann gereinigt sein. Das heißt, ihre Schuld ist vergeben. Sie sind geheiligt. Sie sind wieder im Reinen mit Gott. Deshalb sind ihre neuen Opfer Gott auch angenehm. Wenn das geschieht, dann ist der Bund wirklich vollkommen. Dann ist die Beziehung Gottes mit seinen Menschen wieder in Ordnung gebracht. In dieser Sendung hörten Sie eine Auslegung zum Ende von Malachi 2 und zu den ersten Versen von Malachi 3. Hier blickt der Prophet Malachi weit voraus. Zuerst einmal 400 Jahre, denn er sieht schon Johannes den Täufer. Aber er blickt auch noch weiter in die Zukunft. Er sieht nicht nur Jesus als Mensch und Retter auf die Erde kommen. Er sieht ihn auch schon als den Richter kommen, der alles wieder zurechtbringt. An dieser Stelle setzen wir bei der nächsten Sendung wieder ein. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann auch wieder mit dabei sind. Auf Wiederhören bis zur nächsten Folge unserer Sendereihe Durch die Bibel.